Webnet Snacks, dein Online-Marketing-Podcast für zwischendurch. Bei uns bekommst du Tipps, Tricks und Insights rund um die Online-Marketing-Welt in Snacklänge. Mit dem weltbesten Host Inga Frommhagen und Nico Lobis.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Webnet Snacks, unserem feinen und geschmackvollen Podcast. Unser heutiges Thema KI, genauer gesagt unser KI-Update. Wir wollen euch regelmäßig auf den neuesten Stand der Entwicklungen bringen und darüber sprechen, wie wir bei Webnetz das Thema behandeln und wie ihr in euren Unternehmen mit KI umgehen könnt. Heute mit mir im Studio Matthias, seines Zeichens KI-Experte mit Performance im Blut hier bei Webnetz. Moin, schön, dass du mit am Start bist.
Moin, hallo Nico.
Genau, sehr gut. Alles bis jetzt war ich gar nicht selbst, sondern es war mein KI-Zwilling. Wir wollten euch mal zeigen, was mit KI alles so geht. Ja, ich freue mich nicht nur inhaltlich auf das Gespräch, auch die Tatsache, dass du bei allen unseren Podcasts bis jetzt und auch bei diesem hier für die Technik, den Schnitt und die Nachbearbeitung verantwortlich bist, finde ich ziemlich cool, dass du quasi aus dem Regieraum jetzt den Schritt ins Rampenlicht bei dem Thema wagst. Genau, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust auf regelmäßiges Online-Marketing-Futter für die Ohren habt, abonniert unseren Kanal und wir versorgen euch alle 14 Tage mit neuem Input. So, ich habe gesagt, du bist bei Webnetz der zentrale Ansprechpartner, wenn es um KI geht. Wie muss man sich das vorstellen? Was machst du den ganzen Tag? Was ist der Plan dahinter? Warum haben wir so eine Stelle?
Genau, also der Plan dahinter ist eigentlich, dass man eine Person hat, die das gesamte KI-Geschehen mitverfolgt und natürlich dann auch ableitet, wenn es neue Tools auch auf dem Markt gibt, wie können wir das in unser Umfeld integrieren, wie können wir das einsetzen, welche Bedürfnisse haben die einzelnen Abteilungen im Haus, wie kann man da eine Lösung finden für wiederkehrende Aufgaben beispielsweise, um die abzudecken. Genau, solche Sachen, vielleicht als kleines Beispiel, unseren Podcast haben wir ein Tool, mit dem wir quasi dann den Podcast hochladen können, erhalten davon eine Zusammenfassung, haben dadurch weniger Nachbearbeitungszeit und sind eben einfach schneller mit der Nachbearbeitung und der Bereitstellung des Podcasts.
Sehr cool. Deswegen stehen die Kollegen wahrscheinlich über kurz oder lang auch Schlange vor deiner Tür, damit du ihnen Lösungen erarbeitest, mit denen sie einfacher und schneller arbeiten können. Aber darüber wollen wir heute gar nicht im Detail sprechen, sondern wir haben gesagt, wir wollen euch auf den aktuellen Stand einmal bringen. Deswegen starten wir auch mit der eigentlich aktuellsten Entwicklung. Auf seiner jährlichen Entwicklerkonferenz, ich weiß gar nicht genau, wie man es richtig ausspricht, WWDC, also die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple, hat das Unternehmen den Einstieg in die KI-Welt vorgestellt. Ich fand einen Move relativ smart. Sie haben ihre eigene Lösung Apple Intelligence genannt. Also könnte man jetzt, wenn man ein bisschen großspurig unterwegs wäre, sagen, sie haben das Thema AI neu definiert. Ab jetzt ist es nicht mehr Artificial Intelligence, sondern Apple Intelligence. Was steckt dahinter? Also ist es wirklich ein großer Wurf oder was hat Apple da vorgestellt?
Genau, Apple Intelligence ist ein neues System, was integriert wird in iOS, in iPadOS und auch im Herbst dann in das neue macOS Sequoia. Es ist eigentlich ein Sammelsurium an kleineren LLMs, die lokal auf den Geräten ausgeführt werden können. Das heißt, sie sind sehr spezifisch unterwegs. Sie können auch innerhalb des Siri-Kosmoses mit benutzt werden und verknüpfen die Apps von Apple untereinander miteinander, so dass ich quasi meine gesamten Daten beisammen habe und auch darüber jederzeit Auskunft kriege, ohne dass diese Informationen mein Gerät verlassen müssen. Und das ist auch schon ein großer Vorteil, den Apple dort präsentiert hat, dass meine Daten nämlich sicher sind und auf meinem Gerät erst einmal bleiben, wenn ich das möchte. Und ich habe natürlich diese nahtlose Integration plattformübergreifend auf all meinen Geräten dann mit dabei.
Was ist denn das Besondere an der Apple-Lösung? Ich könnte mir theoretisch, ein bisschen provokant ausgedrückt, auch einfach irgendeine App installieren mit ChatGPT und habe ich auch eine KI auf dem Handy. Was ist der Unterschied?
Genau, der Unterschied ist, dass ChatGPT natürlich eine App ist, die nach außen funkt sozusagen. Also sie sendet meine Daten direkt an einen Server von OpenAI und stellt mir dann die gewünschten Daten zur Verfügung. Und bei Apple wäre es tatsächlich so, alles, was das Gerät selbst mit seinen LLMs abbilden kann, würde auf dem Gerät passieren. Es gab dann noch einen Deal mit OpenAI, dass quasi OpenAI verwendet wird, wenn es dann darum geht, zum Beispiel, ich brauche beispielsweise ein Rezept für diese drei Grundzutaten, die ich noch zu Hause habe, dann würde tatsächlich dann das große Sprachmodell von OpenAI aktiviert werden und würde dann das entsprechende Ergebnis liefern und mir dann quasi auch assistieren.
Apple und Datenschutz, passt das bei dem, was Sie so vorgestellt haben, alles zusammen?
Im Prinzip schon. Also man kann ja auch in den letzten Jahren beobachten, dass der Bereich Datenschutz bei Apple sehr groß geschrieben wird, auch wenn man an die Cookies etc. denkt, an das Tracking, dass man das alles über iPhones deaktivieren kann oder standardmäßig deaktiviert ist. Das heißt, der Nutzer steht im Mittelpunkt von Apple und das System, was sie jetzt präsentiert haben, ist auch ein, ich sage jetzt mal so, ein KI-Assistent, der quasi dem Nutzer dient und ihn weiterbringt. So dass der Nutzer im Fokus steht und die Erfahrung der Anwendung und jetzt nicht die Anwendung an sich. Also eigentlich soll die KI gar nicht so im Mittelpunkt stehen, sondern der Nutzer soll möglichst authentisch und intuitiv damit arbeiten können, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie er seinen Prompt oder seine Eingabe formuliert, um dann ein passendes Ergebnis zu bekommen.
Hast du noch mal ein einigermaßen plakatives Beispiel, wie man sagen wir mal so, etwas lascher mit Datenschutz umgehen kann? Also wir haben uns im Vorfeld drüber unterhalten, Apple ist sehr restriktiv, achtet da sehr drauf, zumindest das, was man von außen so sieht. Und sie wären auch töricht, wenn sie das im Hintergrund nicht machen würden. Aber es gibt schon sehr plakative Beispiele, wie andere Unternehmen denken, ach komm, Datenschutz ist auch nicht so wichtig jetzt.
Genau, also ein ganz prominentes Beispiel war ja Microsoft mit dem Copilot. Sie hatten dort eine Recall-Funktion vorgestellt, die alle paar Sekunden von deinem Bildschirm Screenshots anfertigt, um damit die KI zu füttern und dann auch die Ergebnisse zu liefern, die man dann braucht. Da sind sie jetzt etwas zurückgerudert und haben verkündet, dass diese Funktion standardmäßig in Windows 11 erstmal deaktiviert bleibt. Von daher ist dieser Ansatz von Apple doch sehr begrüßenswert.
Okay, wir haben jetzt darüber geredet, was Apple vorgestellt hat. Ehrlich gesagt hatte man ganz lange das Gefühl, also das Thema KI ist jetzt schon schon sehr lange ein Thema in der Tech-Szene, aber so richtig im Mainstream angekommen ist es ja vor anderthalb Jahren, als ChatGPT durch alle Medien ging und jeder das irgendwie verwendet hat und es plötzlich so greifbar wurde. Andere Unternehmen, also angefangen hat es mit OpenAI, dann Microsoft war Kooperationspartner von OpenAI, Google hat dann panisch hinterhergeschossen und seitdem gibt es andauernd irgendwelche Neuigkeiten. Jeder ist schneller und besser als der andere, nur Apple hat sich relativ bedeckt gehalten. Haben die das Zukunftsthema einfach damit verpennt oder haben sie die Kurve jetzt irgendwie durch das, was sie vorgestellt haben, gerade noch bekommen?
Ich glaube, also meine Einschätzung, ja, sie haben die Kurve noch bekommen. Wenn man Apple so in der Vergangenheit länger verfolgt und sieht, wie sie Produkte veröffentlichen, ist es so, dass sie nicht dazu tendieren, Produkte zu veröffentlichen, die noch nicht ausgereift sind. Das heißt, sie haben jetzt einen Zwischenweg gewählt, in dem sie kleinere LLMs, die sie trainieren können, für die Anwendung, die auf dem Telefon geeignet sind, einzusetzen und diese auch zu präsentieren. Das Know-how eines großen Sprachmodells fehlt bislang noch, wobei ja auch noch nicht 100%ig gesagt ist, dass die größeren Sprachmodelle zwangsweise immer die besseren sein müssen. Das heißt, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da noch nachgearbeitet wird und dass OpenAI mit ChatGPT 4.0 lediglich einen Zwischenschritt darstellt, der jetzt genutzt wird, um diese Zeit zu überbrücken. Das wäre so meine Vermutung und ich finde das aber gar nicht weiter schlimm, weil sie jetzt so die Möglichkeit haben, natürlich an ihren eigenen Sachen zu arbeiten und schauen zu können, okay, was macht der Markt und wie kann ich das bestmögliche Nutzererlebnis aus einer Hand bieten? Und das ist ja im Prinzip auch typisch für Apple, dass sie sich dort erstmal orientieren, was macht der Markt und wie reagieren die Nutzer und wie können wir das verbessern?
Okay, das ist jetzt deine persönliche Einschätzung zu dem, was Apple da vorgestellt hat. Es gibt natürlich nicht nur deine Meinung. Es gab im Nachgang zu der Konferenz, zu dem, was dort vorgestellt wurde, ja auch unterschiedlichste Meinungsbekundungen, sowohl kontra als auch pro. Kannst du da mal so zwei, drei irgendwie hervorheben? Also was wird befürchtet oder was wird gesagt, was nicht so gut ist und was ist irgendwie total cool?
Ja, also viele Kritiker und Experten haben angemerkt, dass der Innovationsgrad, der da präsentiert wurde, nicht hoch genug ist. Das kann man so und so sehen. Wie gesagt, dieser nutzerzentrierte Steuerung und Nutzung der KI gibt es so noch nicht. Deswegen finde ich das eigentlich sehr innovativ. Und ansonsten wurden noch Kompatibilitätsprobleme angesprochen. Das heißt, Nutzer, die auf älteren iPhones oder Endgeräten wie MacBooks oder Tablets, iPads unterwegs sind, die könnten dann von diesen Funktionen nicht profitieren, weil die Chips einfach da nicht imstande sind, das zu leisten. Aber das ist ja auch kein Geheimnis. Also wenn man sich bei Microsoft anschaut, der Copilot plus PC, was dort veröffentlicht wurde, ist ja auch ein System, was quasi Hardware nutzt, um diese Anfragen zu bearbeiten, um auch das lokal abbilden zu können. Von daher ist das jetzt kein richtiges Argument gegen Apple in dem Sinne. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Apple auch schon seit 2020 mit der Einführung des M1 extra Bereiche des Chips reserviert hat, um halt dieses Machine Learning und KI irgendwie abzubilden. Von daher gab es da so eine Strategie schon seit längerem und das war jetzt keine Verzweiflungstat der letzten 2 Monate, wo Apple jetzt gesagt hat, oh, wir brauchen jetzt auch irgendwas. Also das hat schon alles Hand und Fuß und das ist sehr durchdacht und meiner Meinung nach ist es halt ein sehr integrativer Ansatz, von dem der Nutzer sehr stark profitieren kann.
Okay, ja, du hast gerade mit ChatGPT 4.0 schon das richtige Stichwort gegeben. Bevor wir dazu kommen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Neben dem Podcast haben wir noch ja ein paar andere Angebote, wo ihr Wissen tanken könnt. Also wenn ihr noch mehr Lust auf Online-Marketing-Wissen und Themen habt, besucht unsere kostenfreie Webinare. Im Blog gibt's haufenweise Beiträge zu allen möglichen Themen. Also einfach reinklicken und Wissen tanken. Alle Links und Infos dazu gibt es in den Shownotes. So, jetzt kommen wir zum Stichpunkt. ChatGPT 4.0 ist auch, es fühlt sich schon an, als wenn es schon wieder viel länger her ist, aber eigentlich sind es nur 2-3 Wochen, dass halt das neueste Modell von ChatGPT veröffentlicht wurde, also ChatGPT 4.0. Was kann das Modell oder was soll es können? Es kann ja noch nicht alles, was es dann am Ende des Tages wirklich in komplett ausgerollter Form können soll. Also was wird es alles können, was Version 3.5 nicht kann?
Also es ist ein omnimodales Sprachmodell, das heißt, es kann gleichzeitig Bild und Ton verarbeiten und mit dem Nutzer auch interagieren. Das wurde in der Präsentation von OpenAI ja auch sehr eindrücklich gezeigt, wie man sich mit der AI unterhalten kann über ganz alltägliche Sachen. Sie erkennt sogar auch Emotionen in der Stimme und reagiert entsprechend auch darauf. Das ist eine sehr spannende Entwicklung, die es in dem Bereich gibt. Was vielleicht noch zu erwähnen wäre, ist, dass das Modell viel ressourcenschonender arbeitet. Es arbeitet wesentlich schneller noch als ChatGPT-4. Und auch, wenn man jetzt in die bezahlten Varianten reinschaut, hat sich da auch noch ein bisschen was getan, auch zum Thema Datenbearbeitung, Verarbeitung. Aber da werden wir gleich noch zu kommen.
Genau, das ist nämlich der Switch, den wir jetzt machen. Wir haben einmal darüber gesprochen, was so im Markt so passiert. Also ja, was bei den Tools, bei den Unternehmen, die uns die Tools zur Verfügung stellen, alles so passiert. Die entscheidende Frage ist aber ja, das ist alles ganz schön, man kann da ganz viel mit ausprobieren, aber wenn man es im Unternehmen flächendeckend einsetzen möchte, dann gilt es schon einiges zu beachten. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ich nehme mir mal irgendeinen ChatGPT-Account und dann geht das los, lustiges Spielchen. Wie immer bei rechtlichen Themen vorweg, kleiner Disclaimer. Wir sind keine Anwälte, wir können keine Rechtsberatung geben. Das alles, was wir hier sagen, ist unsere Meinung, unsere Einstellung dazu, mit Dingen umzugehen. Jedes Unternehmen, jeder für sich selber muss das mit seinem Datenschutzbeauftragten, mit seinem Anwalt klären, was für den Einzelfall dann wirklich gilt. Also nicht sagen, die Leute von Webnetz haben im KI-Podcast darüber geredet, deswegen machen wir das. Dafür sind wir nicht die Richtigen. So, genau, also was wäre ein möglicher Weg, wie man... Bleiben wir bei dem Beispiel ChatGPT. Wenn man das im Unternehmen einsetzen möchte, worauf sollte man achten?
Also man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, einen Auftrag zur Datenverarbeitung mit dem jeweiligen Unternehmen zu schließen, um auch sicherzustellen, dass den Daten sozusagen nichts passiert, mit denen man arbeitet. Man sollte generell darauf achten, auch bei Datensätzen, dass man jetzt nicht unnötige Daten mitverarbeitet, die jetzt für die Aufgabe nicht erforderlich sind. Natürlich sollte man irgendwie auch die Sachen wie Authentifizierung und sowas irgendwie nutzen, die der jeweilige Anbieter mitgibt. Das heißt, wenn es es eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt, dann auch gerne die Passwörter nur für die Leute freigeben, die wirklich damit arbeiten, dass sich kein anderer Mensch oder Mitarbeiter, den das nicht tangiert, dort einloggen kann und quasi Einsicht erlangt. Und was mir persönlich auch ein bisschen am Herzen liegt, weil das ja wirklich auch so ein Fallstrick ist, wo man böse stolpern kann, sind derzeit zahlreiche Plugins, die es auch für Chrome etc. gibt. Da muss man auch zweimal hinschauen, was man da jetzt gezielt freigibt, wenn man sagt, man möchte ein Plugin nutzen. Sieht auch vom ersten Blick sehr gut aus, es ist kostenlos. Aber letztendlich zahlt man dann auch mit seinen Daten. Also nicht gucken, dass irgendwie dann Zugriff auf Google Drive etc. dann gegeben werden muss. Das ist natürlich dann nicht so cool, wenn man das dann zu spät merkt und dann Daten abwandern.
Okay, also Auftragsdatenverarbeitung wichtig, Datenminimierung wichtig, Anonymisierung von Daten wichtig und aufpassen, wenn man Plugins einsetzen möchte und die Zugriffskontrolle auf den Account, damit nicht irgendjemand Schindluder damit trifft. Sehr schön. Wir sind bei Webnetz vor kurzem vom ChatGPT Plus Account oder von ChatGPT Plus Accounts, die wir hatten, auf die Team-Version gewechselt. Es war auf deine Initiative hin. Warum?
Ja, also gerade der Aspekt des Datenschutzes hat uns dazu geführt, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen jetzt noch mit Teams arbeiten, da man in, also in Teams ist es ausgeschlossen, dass die Daten für Trainingszwecke verwendet werden. Das war uns natürlich bei Webnetz sehr wichtig. Das zum einen, zum anderen die Teamzusammenarbeit, dass wir quasi GPTs, die wir selbst gebaut haben im Team, mit den Abteilungen teilen können. Also sie werden quasi nur einmal gebaut und können dann entsprechend zum Beispiel im SMA, also im Social Media Ads Bereich oder im Social Media Marketing gleichermaßen verwendet werden. Das war uns sehr wichtig und das ist natürlich, das darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es nur eine Abrechnungsadresse gibt. Das heißt, wenn man mehrere Accounts hat und jeder reicht dann seine Rechnung bei der Buchhaltung ein, das ist auch ein bisschen problematisch. Das heißt, so hat man alles unter Kontrolle, sieht, welche Nutzer Zugriff haben, welche es benutzen. Man kann flexibel Nutzer hinzubuchen, wenn man mehr Bedarf hat oder sie auch wieder entfernen. Genau, das hat uns dazu verleitet, einfach zu wechseln von Plus auf Team.
Genau, das ist vielleicht, du hast es gerade so im Nebensatz erwähnt, deswegen habe ich mir gedacht, sage ich da nochmal kurz was zu. Wenn man KI im Unternehmen einsetzt oder einführen möchte, ist es ein Trugschluss zu denken, dass alle Kollegen gleichermaßen neugierig, testfreudig unterwegs sind, alles Neue aufsaugen und ausprobieren. Das ist auch ganz oft der Stolperstein, der so im Weg liegt. Es braucht Personen wie dich, bei uns gibt es ja noch ein paar mehr, die sich mit dem Thema einfach sehr, sehr gerne und einfach aus intrinsischer Motivation heraus beschäftigen. Und du hast es gesagt, bei der Teamzusammenarbeit, die über diese Team-Variante möglich ist, wird genau das nämlich berücksichtigt. Also es gibt ein paar Personen, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, die Lösungen entwickeln, die dann alltagstauglich sind. Also wo man halt den Kollegen, die vielleicht nicht so involviert sind ins ganze Thema KI, einfach die Einstiegshürde extrem nach unten dreht, weil man halt ja Lösungen baut, die einfach sind, die für gewisse kleine Anwendungsfälle ganz einfach nutzbar sind und die kann man halt über diese Teamversion halt sehr, sehr einfach der gesamten Agentur zur Verfügung stellen. Also wenn ihr das bei euch im Unternehmen macht, denkt diesen Aspekt immer mit. Nicht jeder wird ein KI-Profi werden. Das wird nicht passieren. Man braucht Tools und selbstentwickelte kleine Tools, die halt allen zur Verfügung stehen und dann wird es auch genutzt.
Genau, also die Hürden fangen ja schon damit an, wie schreibe ich jetzt den richtigen Prompt, und das kann man natürlich mit so einem Custom-GPT ganz gut abfedern, dass man halt einen GPT voreinstellt, sodass man geführt wird, zum Beispiel durch die Erstellung von Anzeigen, Texten. Das kann man wunderbar abbilden und man braucht eigentlich dann keinerlei großartigen Kenntnisse, kann es einfach nutzen und bekommt dann die Ergebnisse, die man braucht.
Es war ja schon so ein kleiner Spoiler. Wir haben jetzt im Vorfeld gesagt, wir könnten jetzt einfach nur eine Stunde weiterreden und über das perfekte Prompting sprechen. Das tun wir heute nicht, auch wenn der ein oder andere jetzt quasi bei deinem Wortbeitrag gedacht hat, okay, da kommt gleich noch was. Dafür gibt's eine eigene Folge, da kann man so viel drüber reden. Das werden wir noch nachliefern. Heute geht's ein bisschen mehr um das große Ganze. Genau, ein Teil dessen, was man mit so einem GPT machen kann, ist ja auch Daten analysieren. Bei uns in ganz, ganz vielen Bereichen liegt einfach der Fokus auf Performance. Wir kriegen haufenweise Daten aus den Systemen, also liegt es doch relativ nahe zu sagen, ich ziehe mir hier eine Tabelle, schmeiß die einfach in den ChatGPT-Account rein sage ihm, was er machen soll, und dann kommt irgendein total cooles Ergebnis. Das klingt alles unbedenklich, yippie, neue Möglichkeiten machen wir jetzt einfach. Es gibt aber natürlich sowas wie die Themen, die du gerade genannt hast, Trainingszwecke, kundenbezogene Daten, Datenschutz. Das ist alles etwas, was man mitbedenken muss, nicht nur sollte, sondern muss. Mal angenommen, das Ganze interessiert mich gar nicht. So, ich schmeiß das da einfach rein, ich drücke auf Start und sage dem Apparat, was er machen soll. Trotzdem gibt's dann noch Herausforderungen oder Fallstricke, ja, über die ich stolpern kann. Was für welche sind das?
Genau, ich hatte das vorhin ja schon angerissen. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, ich exportiere mir sämtliche Daten aus dem Metakonto, um da erst eine umfassende Analyse über alle Kampagnen zu fahren, denjenigen muss ich jetzt ein bisschen enttäuschen, weil es geht nicht, dass man es einfach die Daten reingibt und bekommt dann ein perfektes Ergebnis raus, sondern man muss tatsächlich etwas Vorarbeit leisten. Das heißt, genau, wie wir es vorhin gesagt haben, Datenminimierung, Datenreduzierung, nicht zu sehr verschachtelt vorgehen. Das heißt, wenn mich eine Kampagne interessiert, nur eine Kampagne mit den nötigen KPIs exportieren, sodass ich nicht einfach auf einem riesigen Datenberg sitze. Und das sind immer noch Sprachmodelle, egal ob das jetzt Llama 3 ist oder ChatGPT 4 oder ChatGPT 4o. Es sind Sprachmodelle, die sind auf Sprache ausgelegt und sie haben einfach Probleme mit Zahlen. Das heißt, der GPT braucht nur in einer Zeile zu verrutschen und fügt zum Beispiel die Conversions von einer ganz anderen Spalte ein und dann stimmt mein Ergebnis nicht, dann wird was analysiert und man bekommt da ein tolles Feedback, alles ist super und man schaut dann genauer an die Zahlen, merkt dann, stimmt doch nicht so ganz. Das heißt, das würde ich auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, auf diese Zahlen zu vertrauen. Man kann das für kleinere Sachen, kann man das durchaus machen, aber so der ganz große Wurf, dass man da jetzt einfach alles reinkippt und dann sagt, hier, ich brauche erst die Information, welche Creatives haben in der Kampagne am besten performt. Soweit ist es nach unserer Erfahrung her noch nicht. Das ist noch sehr schwierig. Und genau, das wird sich mit Sicherheit auch noch verbessern. Aber man sollte dann halt versuchen, die Daten so aufzubereiten, dass man möglichst wenig Hürden hat. Also anstatt dem riesengroßen Datensatz wirklich die gezielt die Daten nutzen, die einen wirklich interessieren und die man braucht, um dann damit zu arbeiten. Auch was aus unserer Erfahrung sehr gut funktioniert, sind zum Beispiel Screenshots mit Diagrammen oder mit Grafiken, die erklärt werden müssen. Das kann man mit ChatGPT auch ganz gut abbilden. Und da ist der Erfahrung nach die Daten auch zumeistens auch korrekt, weil man nur dieses eine Bild hat und die Daten werden extrahiert. Und das ist kein Problem und es gibt nicht so viele Zeilen und Spalten, die irgendwie interpretiert und analysiert werden müssen.
Du hast im Vorfeld auch Zeiträume erwähnt. Also wenn du halt eine Tabelle da reinschmeißt und sagst, mach mir mal eine Analyse der letzten 7 Tage, kann das auch falsch werden.
Genau, also wenn ich jetzt mir von einem ganzen Monat die Daten ziehe, dann brauche ich natürlich für jeden einzelnen Tag die Daten noch dazu. Das heißt, das wird sehr, sehr umfangreich. Das heißt, wirklich nur den Datenbereich anfiltern, der mich interessiert und exportiert. Ansonsten gibt es ein ähnliches Phänomen, zum Beispiel bei der Suchmaschine Perplexity, die man dafür nutzen kann, um Informationen mithilfe von KI zusammenzufassen. Da ist uns zum Beispiel aufgefallen, wir wollen ja auch irgendwie ständig up-to-date bleiben, suchen gerade nach einer Möglichkeit, um die ganzen Informationen, die aus den unterschiedlichen Kanälen, die wir hier bearbeiten, zusammengefasst werden können. Dass wenn man dann zum Beispiel eingibt, fasse mir die Neuigkeiten aus dem Bereich Social Ads der letzten 7 Tage zusammen, dass man dann das Problem hat, dass dann zum Teil Beiträge verwendet werden, die lediglich quasi repostet, also aktualisiert wurden. Und da denkt das System natürlich, okay, die Seite wäre neu, aber wenn man dann auf die Seite drauf geht, das ist bei Perplexity ja ganz gut, dass die Quelle genannt wird, aber dann sieht man dann auf einmal, okay, also das ist gar nicht so neu, das ist aus dem Jahr 2023. Also von daher muss man da auch vorsichtig sein, man kann sich da nicht blind drauf verlassen und die eierlegende Wollmilchsau in dem Bereich gibt's leider noch nicht.
Okay, sehr spannend. Ich habe schon gesagt, wir könnten stundenlang weitersprechen und genau solche Anwendungsszenarien sind es am Ende ja auch, die den Weg in den Alltag finden und die man aufbereiten muss, damit die Kollegen alle damit arbeiten können und nicht jeder über den Fallstrick stolpert. Aber ich habe schon gesagt, wir haben uns dazu entschlossen, zu diesen Anwendungsfällen zum Thema Prompting und so weiter eine eigene Folge zu machen, wo wir uns nur darauf konzentrieren. Genau, aber eine Frage abschließend habe ich noch. Also das Rad dreht sich so unfassbar schnell, gefühlt könnten wir wahrscheinlich jede Woche eine Folge dazu aufnehmen, weil es immer irgendwas Neues gibt. Jeder schreit lauter als der andere. Aber die ganz wichtige Frage, was ist denn das nächste dicke Ding? Also was ist so das Große, was aus deiner Sicht so als nächstes aufploppt?
Also aus meiner Sicht muss ich ganz klar sagen, dass der Apple-Ansatz für mich sehr viel Potenzial bietet, einfach auch um KI in den Alltag der Menschen zu integrieren. Ein Ansatz, der nicht so technisch ist und der den Nutzer dort abholt, wo er gerade ist und einfach ganz natürlich mit der KI zu arbeiten, ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, oh, das ist ja KI und ich muss mir erst irgendwie Mühe geben, meine Anfragen zu bearbeiten, sondern es sollte eigentlich in die Richtung gehen, dass man sozusagen eine Art Assistent hat, einen persönlichen Assistent, der einem beiseite steht bei seinen alltäglichen Aufgaben, die man zu bewältigen hat. Und das müssen ja nicht immer unbedingt die großen Social-Ads-Strategien sein, die man da braucht, sondern einfach die Organisation des Alltags, der ja auch immer schneller und schnelllebiger wird. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Entwicklung sehr stark in diese Richtung gehen wird.
Okay, also Integration von KI, weniger so das sichtbare, dicke Ding, sondern in Summe viele kleine, eigentlich unsichtbare Anwendungen, die einfach da sind.
Genau, und vor allem auch Anwendungen, die auf dem Rechner zentral laufen und nicht ausgelagert werden müssen. Genau, um mir halt auch dort zur Seite zu stehen, wo ich tagtäglich arbeite.
Cool. Wir werden das überprüfen. Wir machen das Update ja noch ein bisschen häufiger und mal gucken, ob es wirklich das nächste dicke Ding geworden ist. Genau, damit sind wir schon am Ende dieser Folge der Webnet Snacks angekommen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal. Für noch mehr Wissen, schaut mal im Blog vorbei oder besucht unsere Webinare. Alle Infos in den Shownotes. Bleibt mir zu sagen, vielen Dank, Matthias. Sehr cool, dass du den Schritt ins Rampenlicht vors Mikrofon gewagt hast. Ich freue mich auf die nächste Folge und in die Runde. Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Du fragst dich, wer Webnetz überhaupt ist? Gar kein Problem, hier kommt die Auflösung. Wir sind eine der führenden Digitalagenturen in Deutschland mit Sitz im wunderschönen Lüneburg. Wir, das sind mittlerweile über 170 Webnetzer. Gegründet 2009 sind wir nach wie vor Inhaber geführt. Wir betreuen unsere Kunden national und international in den Bereichen Online-Marketing mit all seinen Kanälen, Webentwicklung und im Consulting. Wir sind Partner von Google, Meta, TikTok, Avin, Shopware und. Für unsere tägliche Arbeit sind wir zertifiziert vom Bundesverband der digitalen Wirtschaft und gehören damit zu den Top-Adressen in Deutschland. Du willst mehr über uns wissen? Besuch uns auf webnetz.de.